Börsenradio Network AG.
Man hört sie, sie trompeten regelrecht beim Flug. Aber vorgestern, es ist wirklich eine Geschichte, ich hatte schon fast vergessen wieder. Es war längst dunkel und da waren die Geräusche von den Kranichen so laut, wie ich die noch nie gehört habe. Ich bin aus dem Haus rausgegangen, habe einfach gucken wollen, was ist da los. Ich habe unwillkürlich einen Schritt zurück an die Hauswand gemacht, unter das Dach.
Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter, Fondsmanager, Risikomanager in einem Börsenumfeld, was nach wie vor von Interesse ist.
Hier ist Andi Groß, willkommen beim Börsenradio. Das Börsenumfeld, da werden wir gleich drüber sprechen. Wenn wir auf den Kalender schauen, Anfang Februar haben wir. Tage werden jetzt wieder länger, Frühling kommt hoffentlich bald. Wir haben vor einem Jahr, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Da ging es um die Kraniche. Die Kraniche, die über Königstein fliegen. Sind sie zu früh? Was passiert mit den ersten? Ist das eine Chance? Ist das ein Risiko? Lassen Sie uns doch mal ein Update machen. Sind die jetzt ein Jahr später die ersten Kraniche schon wieder zurück?
Die Early Birds. Starkes Stichwort. Also gesehen, ich habe sie wirklich noch nicht gesehen. Es waren einfach zu viele Wolken, aber man hört sie. Sie trompeten regelrecht beim Flug. Aber vorgestern, es ist wirklich eine Geschichte, ich hatte schon fast vergessen wieder. Es war längst dunkel und da waren die Geräusche von den Kranichen so laut, wie ich die noch nie gehört habe. Ich bin aus dem Haus rausgegangen, habe einfach gucken wollen, was ist da los. Ich habe unwillkürlich einen Schritt zurück an die Hauswand gemacht, unter das Dach, weil ich dachte, die Vögel kommen jetzt direkt über mir runter.
Ist ja fast wie bei Hitchcock. Und sind die Kraniche dann gelandet bei Ihnen?
Also ich weiß es nicht. Und falls ja, dann jedenfalls nicht in unserem Garten. Obwohl meine Frau hat eine Taschenlampe geholt und hat nachgeguckt. Es hat sich tatsächlich so angehört.
Ja, Wahnsinn. Jetzt noch mal, damit Sie uns alle abholen. Was hat das jetzt mit der Börse zu tun? Lässt sich das, was Sie da wieder erlebt haben, übertragen auf die Börse? Ja, vielleicht hat die Börse ihren Höhenflug ebenfalls beendet. Nur so ein paar Zahlen. Bitcoin -50%, Silber -50%. Also das sieht eher nach Bruchlandung aus.
Ja, der Bitcoin steht tatsächlich unter Stress. Es gibt eine Serie von immer neuen Tiefskursen und es gelingt einfach in den Gegenbewegungen nach oben kein wirklicher Befreiungsschlag. Und die Unternehmen aus der Peripherie dieses Trades, also zum Beispiel Strategy als Frontrunner der Bitcoin Treasury Companies.
Lass mich mal kurz erklären. Also Strategy, das war ja also MicroStrategy, hießen sie ja lange Zeit, jetzt nur noch Strategy, war ja einer der ersten, ja, wenn man so will, Kraniche, die sich aufgemacht haben, ihrem Aktienkurs Aufwind zu verleihen, indem sie Bitcoin kaufen und sich da im Prinzip auch Geld zu leihen, also mächtige Hebelgeschichten dann, also volles Risiko. Ist das die Bruchlandung, die Sie gemeint haben?
Sagen wir erstmal zu Strategy. Ich habe die Geschichte verfolgt und man kann das mutig finden, man kann das visionär nennen. Allerdings, das ist so eine riskante Geschichte, dass man es nicht anders als hasardeurhaft nennen sollte. Der Stress ist jetzt natürlich enorm für das Unternehmen und damit für den ganzen Kryptomarkt und für Bitcoin. Denn zu den aktuellen Kursen, die Bitcoin haben, dürfte die Position Bitcoin in der Bilanz von Strategy bereits unter dem durchschnittlichen Einstandskurs liegen. Und wenn ich das auf Kredit mache und ich muss Sicherheiten leisten, dann sind solche Positionen in diesem Marktumfeld natürlich existenzbedrohend.
Für Strategy oder auch für Bitcoin allgemein?
Also für Strategy allemal. Falls der Druck weiter fallender Kurse nicht aufhört, löst das eine Kettenreaktion von Verkäufen aus. Und wenn das einmal in Gang gesetzt wird, das wäre eine Megawelle, durch den Markt laufen würde. Für den Bitcoin würde ich sagen, nein, das reicht nicht. Also ein Zusammenbruch von Strategy würde den Bitcoin hart auf die Bretter schicken. Vermutlich würde er auch angezählt, aber komplett und für alle Zeit aus dem Spiel genommen. Nee, noch einmal, nein, das würde wohl nicht reichen. Ich denke, und meine Begründung, ich denke, die Fanbasis des Bitcoin ist einfach zu groß dafür.
Jein, aber rutschen auf jeden Fall. Würden Sie da schon mal so eine Zielzone für den Rutsch ausrufen können?
Ist echt tricky. Aber man kann sich ja einfach manchmal über die Bande annähern und vielleicht reicht dann ein theoretisches Zahlenspiel und ein Blick auf den Chart. Falls eine Schockwelle durch den Kryptomarkt laufen sollte. Und falls dabei Strategy kollabieren sollte, könnte Bitcoin natürlich sich zum Beispiel einfach nochmal halbieren, so wie Bitcoin sich jetzt halbiert hat. Von $125.000 auf $60.000 war die erste Halbierung. Das erste Halving hätte ich jetzt bald gesagt zum Bitcoin-Thema. Okay, kann man nicht machen.
Böses Wortspiel.
Böses Wortspiel, ja, fällt mir gerade so ein. Aber wenn er sich nochmal halbieren würde, würde er im Bereich von $30.000 rauskommen. Wenn ich den Chart richtig im Blick habe, ist das eine kleine Unterstützung aus dem gar nicht mal so fernen Jahr 2023, wo Bitcoin in einer Trading Range ein bisschen hin und her gehandelt hat, um die 30.000. Und wenn es richtig brutal käme, dann würde tatsächlich oder könnte vielleicht auch der große Trendwendepunkt aus dem Jahr 2022 bei 17.000 US-Dollar angesteuert werden.
Ich habe mal kurz einen Taschenrechner geholt. Quatsch, ist ja fast alles. Ich bin so schlecht im Kopf rechnen, so etwa 85%. Ne? Also ist das nicht etwas sehr dramatisch?
Ja, schon. Aber ich muss einfach, wenn ich in meine eigene Geschichte zurückdenke, an so etwas wie den Nasdaq, der im Moment ja nicht so sehr unter Beschuss steht wie Bitcoin. Ist Nasdaq, können wir vielleicht gleich nochmal hingehen zum Nasdaq, steht schon ein bisschen unter Druck, aber überhaupt kein Vergleich zu dem, was in Bitcoin läuft. Also ich habe im Nasdaq 100 am Anfang des Jahrtausends erlebt, einen Kursrückgang tatsächlich von 85%. Ich habe es am Nasdaq erlebt. Und auch die Bitcoin-Historie kennt ja Korrekturen von diesem Ausmaß in den Drawdowns. Es ist also keinesfalls utopisch. Es ist eine Möglichkeit, oder? Ich drehe mal, weil manchmal die doppelte Verneinung klarer ist als die direkte Formulierung. Man sollte es nicht für unmöglich halten.
Ob das jetzt klarer ist, das ist immer so ein Euphemismus, so eine vorsichtige Formulierung. Aber was macht das jetzt mit Ihnen? Wie gehen Sie als Risikomanager um mit solchen Risiken am Kapitalmarkt?
Also der erste Schritt ist ein ganz wichtiger Schritt und der heißt, ich schließe extreme Risiken tatsächlich nicht aus.
Also Sie halten sie nicht für unmöglich.
Ganz genau. Ich halte sie nicht für unmöglich. Ja, ich kann das auch gar nicht anders, weil meine Erfahrung mir gezeigt hat, dass es geschieht. Und ich bin ja durch solche Marktphasen durchgegangen. Ich weiß, wie das in der Ratio sich abspielt, aber auch, was das mit den Emotionen macht. Ja, das ist selten. Das ist sehr selten sogar. Aber wenn sie eintreten, dann sind die Auswirkungen so gravierend, dass wir sie trotz ihrer Seltenheit tatsächlich permanent auf dem täglichen Radar haben müssen. Und weil wir nicht ausschließen, dass es so kommen könnte, aber keinesfalls muss, wir reden ausdrücklich über Möglichkeiten und das auch noch ohne Nennung von Wahrscheinlichkeiten. Weil es so kommen kann, gehen wir immer wieder neu auf die Seitenlinien, wenn die Kurse fallen. Also können wir keine Antizykliker sein, können nicht dagegenhalten und daraus folgt dann eben Schritt 2, wie gehen wir damit um? Wir greifen nicht nach dem fallenden Messer. Denn nach 50% Verlust, Bitcoin jetzt war runter bis 60.000, wenn man dann kauft, Achtung Prozentrechnung, kann man nochmal 50% machen und dann wäre der Bitcoin bei 30.000. Und wenn es zu einem erneuten Nachkaufen kommt, wir hatten eben Worst Case 15 mal einmal genannt, großer Trendwendepunkt, hätte man nochmal 50% Verlust gemacht. Bitcoin wäre dann im Bereich von 15.000 bis 17.000 Dollar pro Euro.
Boah, das wäre dann eine ganz große Geschichte, fast eine unendliche Geschichte.
Prozentrechnung. Naja, treiben wir es mal nicht auf die Spitze. Aber anderer Schwenk einfach mal, ganz große Geschichte. Es wäre im Moment des Geschehens tatsächlich eine ganz, ganz große Geschichte. Aber schaut man in die Geschichte des Bitcoin rein, nur mal als Beispiel für das, was Märkte generell auch anderweitig schon mal performt haben. Schaut man also in die gesamte Geschichte der Börsen und des Bitcoins rein, dann sind selbst die großen Geschichten, und solch eine Geschichte wäre es ja, nur ein Kapitel. Und dann ist es entscheidend, in solch einem extremen Moment, in solch einem Kapitel der Gesamtgeschichte, in solch einer Belastung nicht aus der Kurve getragen zu werden, weil die Anspannung in dem Moment extrem ist und die Belastung nicht mehr ertragen werden kann. Und darum geht es letztendlich im Risikomanagement. Man vermeidet als Risikomanager also konsequent niemals in solch eine Konstellation reinzugeraten.
Wie machen Sie Ihren Job jetzt, Ihre derzeitige Position in Bitcoin?
Bitcoin ist wirklich ein sehr dynamisches Handelsgut, kann man so nennen. Es ist liquide, man kann das jederzeit kaufen und verkaufen. Also können wir sowas als Risikomanager natürlich handeln und damit anpacken, weil das sind ja die wichtigsten Voraussetzungen. Und weil wir Trendfolger sind und weil Bitcoin so dynamisch ist, haben wir ein täglich agierendes, sehr schnelles Risikomanagement auf den Bitcoin laufen. Wir stehen also beim Bitcoin als Trendfolger, als Risikomanager an der Seitenlinie und schauen im Moment zu, seit dem Oktober, als es anfing zu fallen. Und wir haben tatsächlich in dieser Geschichte sehr gut gelaufen, nur ein Drawdown von exakt 3,6%. Damit lässt sich leben.
Da 3,6%. Auf der anderen Seite hatten wir uns gerade über MicronStrategy unterhalten. Also ich glaube, die werden mit 3,6% richtig gut bedient.
Sehr komfortable Situation wäre das, wenn sie gehedged hätten. Haben sie aber nicht.
Nee. Silber, dich auch eingangs ganz kurz erwähnt, ähnliches Szenario, sind wir auch 50% runtergeprügelt worden. Da kann man sich natürlich dann Gedanken machen, wie schnell sind wir auf dieses Hoch geraten, wo waren da die Übertreibungen, lange Rede, kurzer Sinn? Sind Sie dabei gewesen?
Silber ist tatsächlich kein Markt, den wir handeln. Wir handeln Gold. Also einfach Gold mal als Alternative, war nicht ganz so dynamisch wie Silber. Wir sind tatsächlich immer noch long in unserem Handelsprogramm Ivy. War ja unser Thema im letzten Monat und hat eben diese Korrektur auch im Risikomanagement durchgehalten. Ist immer noch long Gold bei uns als Position.
Dann gehen wir doch mal über die Dramamärkte der vergangenen Monate hinaus. Was ist Ihnen aufgefallen?
Eine Geschichte, die, ich weiß nicht, ob sie jeder auf dem Radar hat oder im Blick hat. Was mir wirklich aufgefallen ist, wenn ich mir Charts angucke, ist es Dow Jones Industrial Average versus Nasdaq 100. Einfach nur meine Zahlen. Dow Jones 5 Jahre plus 59,1%, Nasdaq in diesen 5 Jahren plus 82,5%, also eindeutig Nasdaq. Aber die letzten 6 Monate, Dow Jones plus 12,7, Nasdaq plus 5,7. Das ist wie eine tektonische Plattenverschiebung, ohne dass es ein Erdbeben gegeben hätte oder jedenfalls ohne, dass man es wirklich gespürt hätte.
Also machen wir die Zahlen mal rund, damit man sie noch besser greifen kann. 80% gegen 60% Performance, das waren die 5 Jahre. Also hier haben wir den Nasdaq vorne, das Thema Technologie. Dann 12% gegen 6%, also sind die 6 Monate. Hier ist das Bild umgekehrt, also Dow Jones hat den Nasdaq 100 überholt. Was passiert da gerade?
Es sind einfach Zweifel, die die große Big Tech-Geschichte und damit auch die KI-Story untergraben. Die großen Adressen liefern sich ein Wettrennen um Kapazitäten tatsächlich auf Biegen und Brechen. Sie bezahlen in diesem Markt jeden Preis für Chips und für die Baukapazitäten, um Rechenzentren zu bauen. Und die Skeptiker sagen, zu teuer. Das kann sich einfach nicht rechnen. Und sie sagen das schon seit längerer Zeit, vielleicht schätzt man ja. Aber jetzt steigt die Spannung, denn bisher konnten die großen Player im Markt noch aus dem freien Cashflow der großen Unternehmen selber bezahlen. Die großen Spieler saßen auf Bergen von Geld. Aber das reicht jetzt nicht mehr aus. Und jetzt werden Kredite in riesigem Umfang aufgenommen. Amazon hat zum Beispiel, einfach mal als Sahnehäubchen und Eyecatcher, sogar eine Anleihe mit einer Laufzeit von 100 Jahren aufgelegt im Gesamtpackage. Einerseits wird das natürlich gefeiert am Markt der Unternehmensanleihen. Andererseits sieht der Markt darin aber Auswüchse und Risiken. Und die, so sagt man und so zeigt man es auch in der Kursentwicklung, die bisher im Aktienkurs nicht enthalten werden. Und das setzt Big Tech unter Druck.
Haben Sie ein paar Zahlen für uns?
Die 6 Monate zum Beispiel. Also Google ist absolut eine Ausnahmesituation. Eigene Story mit plus 50%. Das ist ein Tech-Hingucker. Apple liegt bei ungefähr plus 20% auf 6 Monaten, weil sie, ja, man kann sagen, die Letzten sind, die in dem Bereich investiert haben, am wenigsten Geld im Feuer haben und sich eigentlich auf KI überhaupt nicht richtig eingelassen haben. Apple wurde richtig schlecht besprochen im Markt, weil man sagt, sie verpassen den KI-Boom. Und da kann man sagen, die Letzten sind jetzt im Moment die Ersten. Und Apple profitiert davon, dass sie halt nicht so viel Geld im Feuer haben, was KI angeht. Und Nvidia ist das völlig überraschend. Die sind gerade mal im Plus mit plus 3-4% seit 6 Monaten. Sie profitieren aber witzig von den Preisen, die gezahlt werden. Aber der Markt glaubt einfach nicht mehr, dass sie diese Margen, die sie haben, aufrechterhalten können. Aber der eigentliche Knackpunkt kommt jetzt zu den 3 großen Cloud-Anbietern. Amazon auf Sicht von 6 Monaten minus 7%, 7,5 ungefähr. Meta minus 15,5 und Microsoft minus 23,5%. Per Saldo zeigt das dann eben der Chart der Indizes. Nasdaq schafft es nicht, über sein Oktoberhoch 2025 hinauszukommen. Es steckt regelrecht fest. Und der Dow Jones hat die Korrektur aus dem Herbst 2025 sowas von locker weggesteckt, dass man kaum noch was davon sieht.
Sie sprachen ja von einem Erdbeben oder von tektonischer Plattenverschiebung, die so passiert, dass es kein Erdbeben gibt. Aber wir sind ja mitten dabei. Wir sehen das jetzt ja. Also zum Beispiel Microsoft hatten Sie gerade genannt. Aber von oben betrachtet, also bei der Indexbetrachtung, da bleibt es ruhig. Warum ist das so?
Es liegt daran, dass andere Aktien die Führung im Markt übernehmen können. Es sind Branchen- und Favoritenrotationen. Das ist natürlich einerseits für den Gesamtmarkt eine gute Sache in diesem Fall, aber eine richtig schwierige Angelegenheit, weil die großen Big-Tech-Aktien in den S&P und auch im Nasdaq einfach sehr stark gewichtet sind. Das waren die bisherigen Performance-Treiber und Stützen des Index. Wenn der Markt das ausgleichen will, dann muss er entweder eine Vielzahl von Aktien dagegen stellen oder eben anders zusammengesetzt sein. Der Dow Jones zum Beispiel heißt ja Industrial Average, hat mehr Industrie als der Nasdaq, Caterpillar zum Beispiel, aber auch viel mehr Bankgewicht. Und das kann er auf die Waagschale legen. Goldman Sachs Caterpillar steht aktuell bei ungefähr knapp 800, 775 Dollar. Goldman Sachs bei knapp 950 Dollar. Und das spielt eine enorme Rolle für diesen archaischen Dow Jones Industrial Average. Einfach kurz mal erklärt, warum ich jetzt archaisch sage. 30 Aktien sind im Index. Jede Aktie wird gleichgewichtet mit dem Kurs. Also eine Aktie kommt rein. Coca-Cola ist ein Dow Jones Wert, steht bei 78 Dollar und bringt damit nur ein Zehntel der 780 Dollar, die Caterpillar hat, ein, sodass die Bewegung von Caterpillar 10-mal so stark in den Index reinschlägt wie die von Coca-Cola.
Index ist ja nicht gleich Index, ne?
Nö, keinesfalls.
Und die Gewinner von gestern können die Verlierer von heute oder spätestens von morgen sein.
Ich sehe Microsoft.
Und, was machen wir jetzt mit Microsoft? Schon wieder ein Kauf?
Es ist nicht auszuschließen. Sag mal, aber gehen wir wieder zur Strategie, um die Frage aufzulösen. Um es nutzen zu können, müsste man vom strategischen Ansatz her ein Antizykliker sein. Und damit müsste man den Willen, idealerweise auch die Fähigkeit haben, fallende Messer erfolgreich aufzufangen. Wovon wir, sag mal, die Finger lassen.
Ich habe jetzt ein Bild im Kopf, ne? Ein fallendes Messer, was man auffängt und dann die Finger lässt. Egal, damit lassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer allein. Ich sage Dankeschön an Martin Weinrauter, Risikomanager von Grohmann & Weinrauter. Und grüßen Sie mir bitteschön die Kraniche, die Königstein offensichtlich wieder erreicht haben. Dankeschön.
Gerne. Die Kraniche grüße ich mit Begeisterung. Es fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue. Es ist wirklich toll. Ich mach's. Ich grüße Sie.
Das war Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.